Das ist zum Beispiel ein Trick, um in den Vatikan reinzukommen. Es gibt noch einen anderen Trick. Du kannst zum Beispiel, wenn du ein Rezept hast für ein Medikament, es gibt eine Vatikan-Apotheke, wenn du da mit deinem Rezept wedelst, lassen sie sich auch durch. Da gibt es zum Beispiel manche Medikamente, die es in Italien nicht gibt.
Die gibt es im gibt's dann im Vatikan?
Die gibt es da. Dafür gibt es aber da zum Beispiel keine Pille und keine Kondome zu kaufen.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Heute mit dem langjährigen ProSieben-Moderator Stefan Gödde. Freut mich sehr, dass du da bist.
Hallo, lieber Peter.
Und vor allem, was vielleicht auch nicht jeder weiß, Stefan ist nämlich nicht nur Moderator, sondern auch Reisejournalist. Und das wird auch unser Thema heute. Vorher sage ich allerdings nochmal, wer ich bin. Ich bin Peter Kreiner, auch Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und darf mit Stefan heute hinter verschlossene Türen blicken. Und zwar hinter verschlossene Türen von Rom.
Das wird mega spannend. Wann warst du das letzte Mal da, Peter?
Es ist tatsächlich lange her. Ich habe jetzt gerade kurz vorhin überlegt, wie lange das her ist. Und ich war 17, es war mit der Schule. Schön, dass du das sagst. Nein, es ist tatsächlich fast 23 Jahre her. Es war, glaube ich, nicht so die beste Zeit für Rom. Ich war im November da. Ich erinnere mich an sehr viel trübes Wetter, erinnere mich aber auch an so ein bisschen diese gefühlte Lebendigkeit der Stadt. Das war irgendwie so, Rom hatte für mich, oder ich habe so abgespeichert als, man könnte denken, Rom ist sowas Historisches, sowas mit vielen, sage ich mal, gefühlten, einer langen Geschichte, den ganzen Gebäuden, die da stehen. Aber trotzdem hatte ich so den Eindruck, die Stadt lebt. Sie ist irgendwie lebendig. Es passiert ständig irgendwie was.
Es hat beides. Es ist natürlich ein riesenhaftes Freilichtmuseum. Überall, wo du hingehst, durch die Stadt gehst und du, auch wenn die gerade eine neue U-Bahn bauen wollen, können sie im Zweifel gar nicht mehr, weil irgendwo gräbst du ein Loch und denkst dir, wow, von den alten Römern können wir jetzt nicht weiter buddeln. Das passiert in Rom an jeder Ecke. Das macht aber auch diesen ganz besonderen Charme der Stadt aus, dass es ein riesiges Freiluftmuseum ist. Und es war natürlich die Kapitale, das Haupt eines Weltreiches. Und das spürst du immer noch, wenn du dich da drin bewegst in dieser Stadt. Und für mich ist es neben Jerusalem eine der faszinierendsten Städte der Welt. Ich durfte, wenn ich ganz kurz ein bisschen Schleichwerbung machen darf, ein kleines Buch darüber schreiben. Nice to meet you,
ja,
Rom.
Klein, ich fand's auch toll. Ich hab's auch zu Hause. Hab noch nicht alles gelesen, muss ich zugeben, aber vieles davon sehr, sehr, sehr gerne.
Ich darf nur deswegen ein bisschen Schleichwerbung machen, weil ich daran keinen Cent verdiene. Sonst würde ich es nicht machen, tatsächlich, weil ich das alles spende, was ich daran verdiene. Aber da kann man auch schon mal so einen Einblick bekommen, was man in Rom alles erleben kann, abseits dieser ausgetretenen Pfade. Und das können wir heute auch ein bisschen besprechen, weil ich ja auch einen Galileo Explorer gedreht habe.
Genau.
Und wir haben ein bisschen hinter verschlossene Türen schauen dürfen.
Ich bin sehr gespannt. Wir starten aber meistens mit unserer ersten Frage. Hast du uns was mitgebracht?
Unbedingt. Viele Geschichten, viele spannende Geschichten, aber auch ganz haptisch.
Ja, ich sehe schon. Stefan hat...
Was ist das?
Okay, ich versuche es mal zu beschreiben. Es sieht aus wie so ein Wappen. Also es ist so ein, sag ich mal, ein
also es
ein,
ist aus ein Stoff.
Emblem.
Ja, genau.
Spontan denke ich jetzt erstmal an die Schweizer Garde, denn ich glaube, also auf dem Wappen, ich sehe jetzt mal, ich versuche es mal zu beschreiben. Ein Wappen, zwei Farben darauf, wo ist links, wo ist rechts? Die eine Seite ist rot, die andere Seite ist gelb, blau oder dunkel gestreift. In der Mitte sehe ich einen Helm mit roten, wie heißt denn das drauf, diese roten Bohrs? Verzeiht mir, ob ich das gerade richtig ausspreche. Dahinter zwei, sieht für mich
das ist eine helle Bade.
Okay. Und das andere ein Schwert, kann das sein?
Ja, vielleicht.
Genau.
Und oben drüber steht ja, Guardia Svizzera Pontificia.
Das ist die Schweizer Garde.
Das ist die Schweizer Garde, genau. Und dieses, das ist so ein Aufnäher, den kann man sich, wenn man eine Uniform besitzt, besitze ich nicht, aber die haben die mir geschenkt, das bekommt man eigentlich so nicht. Das kann man sich als Aufnäher sozusagen an seine Uniform heften.
Ach, wie schön.
Und das war ein sehr besonderes Geschenk, das mir die Schweizer Garde gemacht hat, weil das auch eine verschlossene Tür ist, die wir mit unserem Kamerateam durchschreiten durften in Rom. Also wir durften in den Vatikan rein und wir durften an einen sehr speziellen Ort, den man sonst nie sieht.
Okay, ich bin gespannt.
Also ganz grundsätzlich vielleicht für alle, die uns jetzt zuhören, was natürlich an Rom so faszinierend ist, nicht nur, dass Rom die Hauptstadt von Italien ist, sondern gleichzeitig auch noch, und da kommen wir später vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, also es gibt auch noch den Malteserorden, der ein Völkerrechtssubjekt ist und deswegen auch sowas wie ein Staat in Anführungsstrichen. Sprechen wir gleich nochmal drüber, aber auch da ist sozusagen der Hauptsitz in Rom und es gibt auch noch den Heiligen Stuhl. Das ist auch ein Völkerrechtssubjekt und ist sozusagen die Vertretung des Vatikans, also des Papstes, des Heiligen Vaters in der Welt. Genau. Und deswegen ist Rom im Grunde genommen die Hauptstadt, wenn man so will, von drei Staaten. Ungefähr, kann man das so sagen. Das werden wir gleich nochmal besprechen. Aber der Vatikan an sich ist ja auch ein eigener Staat.
Genau.
Der kleinste der Welt.
Genau, das weiß ich noch. Ich war jetzt bei dem Begriff Völkerrechtssubjekt. Hat ein bisschen Fragezeichen bei mir ausgelöst, aber ich bin gespannt auf die Erklärung.
Genau, können wir gleich nochmal besprechen. Aber der Vatikan ist ein eigener Staat. Das heißt, sie haben ihre eigene Währung, sie haben ihre eigene Polizei, sie haben ihre eigene Feuerwehr, sie haben ihre eigenen Briefmarken, sie haben ihr eigenes Rechtssystem, ihren eigenen Chef, den absoluten Herrscher, den Monarchen, den Papst. Und sie haben natürlich auch ihre eigene Armee, und zwar die Schweizer Garde, die älteste und kleinste Armee der Welt, 1506 gegründet. Also es sind wirklich nur ungefähr 100 Männer, die müssen Schweizer Staatsangehörige sein, unverheiratet, katholisch, einen guten Leumund haben, müssen im Militär gedient haben. Ich glaube, eine Mindestgröße von 1,74 Meter. Die sagen jetzt nicht, wenn okay. 1,73 okay. bist, sagen sie nicht, bitte nicht okay. kommen. Ungefähr. Also damit die, wenn sie dann in so einer Reihe stehen, einigermaßen gleich aussehen. Und deren Hauptaufgabe ist es tatsächlich, und das schwören sie beim Amtsantritt, dass sie den Papst mit ihrem Leben beschützen würden. Das heißt, sie würden tatsächlich für den Heiligen Vater sterben, ihren Chef. Um das machen zu können, müssen sie den Papst natürlich auch innerhalb des Vatikans beschützen. Da gibt es zwar auch nur mal eine Polizeieinheit, so.
Okay.
Aber es gibt auch die Schweizer Garde, die sozusagen die Personenschützer des Papstes sind. Ja. Und um das gewährleisten zu können, gibt es eine Überwachungszentrale. Ich weiß nicht, ob du den Film Illuminati gesehen hast.
Ja, ich habe ihn gesehen. Es ist auch schon ein paar Jährchen her. Mhm. Aber jetzt, wo du sagst, da wird sowas angesprochen, oder?
Die sind sogar sowas mal in dieser vor. Überwachungszentrale.
Ist die real?
Die ist
in dem Film?
Nee. Ja, das war halt die spannende Frage.
Okay.
Also ich kenne Tobias Renner, der ist ein Schweizer Gardist. Ich war schon oft in Rom und wir sind auch bekannt. Und ich habe dann gesagt, okay, wir kommen und wir drehen in Rom.
Ja.
Dann habe ich gesagt, sag mal, Tobi, können wir vielleicht bei euch drehen? Und er erstmal so, also entschuldige mal bitte. Ich sag so, hast du irgendwas, was du noch nie jemandem gesagt hast? Und er so, ja, habe ich. Ich sag so, willst du es mir zeigen? Und er so, ich muss mal den Chef fragen.
Okay.
Und dann hat das gedauert und gedauert und gedauert und man muss Anträge stellen und es ist ein relativ langwieriger Prozess. Und natürlich möchte die Schweizer Garde, der Vatikan und der Heilige Stuhl und alle, die da involviert sind, wissen, dass sie es nicht mit Verrückten zu tun haben und dass wir vertrauenswürdig sind.
Absolut. Ich meine, Sicherheitszentrale ist an sich schon, also egal wo man solche Zentralen besucht, da geht's um Sicherheit. Da ist es halt nicht einfach mal so, dass da jeder reinspazieren kann und gucken kann, was macht ihr denn hier eigentlich, wie funktioniert das denn eigentlich? Es hört sich so an, als ob ihr die Erlaubnis bekommen
habt.
Wir
haben die Erlaubnis bekommen.
Wow, toll.
Also damit hatte ich niemals gerechnet, wirklich nicht. Und als die Nachricht kam, war ich wirklich geflasht, weil ich den Film Illuminati kannte, der ein großer Teil dessen spielt in dieser Überwachungszentrale. Mhm. Und die Frage ist jetzt natürlich, ist es einfach nur völlige Hollywood, also gibt's überhaupt so eine Überwachungszentrale? Wenn ja, wie sieht die aus? Sieht die so aus wie in einem Hollywood-Film? Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben dann tatsächlich an diesem einen Tag die Erlaubnis bekommen, in den Vatikan hineinzudürfen.
Wow.
Und das war deswegen so spannend, weil man eigentlich in den Vatikan so als Normalsterblicher nicht hineinkommt. Das auf der einen Seite muss ich sagen, der Vatikan, also man kann den Vatikan betreten, wenn man auf den Petersplatz geht. Also die Staatsgrenze ist sozusagen, sind die Kolonnaden.
Diese runde, der
große Platz.
Ist ein bisschen
eingefasst. Genau, der große Platz. Das ist schon Vatikangrund.
Genau.
Das heißt, wenn man auf dem Petersplatz steht, hat man schon einen Grenzübertritt gemacht. Man ist von Italien in den Vatikan eingereist.
Daran erinnere ich mich noch. Da war ich nämlich auch schon mal, und ich erinnere mich auch nicht, dass uns irgendjemand dann gesagt hat, so, jetzt habt ihr gerade eine Grenze überschritten. Ihr seid jetzt im Vatikan.
Völlig. Und es gibt so manche Tricks, wie man tatsächlich reinkommt. Man Es gibt zum Beispiel einen deutschen Friedhof, der heißt Campo Santo Teutonico. Und wenn man Deutsch spricht und auf Deutsch fragt, darf man, weil der auch noch einen ganz komplizierten Völkerrechtsstatus hat, darf man als Deutscher, die machen auch für andere Nationen auch eine Ausnahme, aber eigentlich darfst du als Deutscher, Flamme oder Belgier oder diesem deutschen Sprachraum, darfst du zum Beispiel diesen deutschen Friedhof betreten. Das heißt, die Schweizer Gardisten müssen dich durchlassen. Ja. Sie müssen.
Okay.
Und sie machen es auch.
Okay.
Das ist zum Beispiel ein Trick, um in den Vatikan reinzukommen. Es gibt noch einen anderen Trick. Du kannst zum Beispiel, wenn du ein Rezept hast für ein Medikament, es gibt eine Vatikan-Apotheke, wenn du da mit deinem Rezept wedelst, lassen sie sich auch durch. Da gibt es zum Beispiel manche Medikamente, die es in Italien nicht gibt.
Die wirklich? Nur die gibt's dann im Vatikan?
Die gibt's da. Dafür gibt's aber da zum Beispiel keine Pille und keine Kondome zu kaufen. So, dann gibt's noch, zum Beispiel noch einen Fotoservice. Das heißt, wenn du irgendwo warst, wo der Papst war und die Chance bestünde, dass du mit ihm auf einem Foto warst, kannst du auch in diesem Fotoladen danach suchen. Und wenn du danach fragst, wirst du auch da durchgelassen. Also es gibt so manche Tricks, um in den Vatikan reinzukommen. Aber da, wo wir jetzt drin waren, da kommt ein Normalsterblicher eigentlich nicht rein.
Okay.
Wir waren angemeldet. Es gibt bei der Schweizer Garde tatsächlich eine App, die Schweizer Gardisten haben. Und sie bekommen einen Tagesplan. Und da steht dann drauf, okay, Galileo-Team kommt. Mhm. Dann standen all unsere Namen da. Er hat uns das auch nochmal gezeigt für die Kamera. Also wir waren angemeldet. Es war wirklich auch... wir hätten auch keinen anderen mitnehmen können. Also
Die haben uns
das vermutlich
genau
auch vorher gecheckt.
Ja.
Genau, dann hat er uns da mit reingenommen und in diesem Vatikan einfach da durchgehen zu können, ist natürlich mega faszinierend. Das ist irgendwie die Schaltzentrale für ich weiß gar nicht genau, 1,2 Milliarden Katholiken auf der ganzen Welt. Ja, da ist der Papst als das Oberhaupt und es ist schon irgendwie völlig crazy.
Beschreib uns mal, wie das aussieht, weil man kennt so ein bisschen, glaube ich, so die Bilder, die man vom Vatikan kennt, auch so die Kolonnaden und so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen die Peterskirche. Ich habe eigentlich kein Bild, wie es, sage ich jetzt mal, abseits der nach außen hin sichtbaren Gebäude eigentlich dahinter aussieht. Also wenn du jetzt mal so einen Gang lang gehst zu dieser Sicherheitszentrale, ist das genauso pompös, sag ich mal, wie das, was man nach außen hin kennt? Oder ist es ein bisschen nicht so pompös, sage ich jetzt mal?
Interessanterweise ist es also zum Beispiel, wenn du zu dieser Apotheke gehst, da gibt es übrigens auch den einzigen Geldautomaten, der Latein mit dir spricht.
Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ich hätte große Probleme, dort Geld abzuheben. Ich habe nie Latein gelernt. Ich glaube, ich wäre...
Nicht?
Nein, ich sage ganz ehrlich, ich bin aber auch ganz froh darüber. Ich glaube, ich wäre ein bisschen verzweifelt daran.
Warte, aber jetzt kommt's. Ich muss ganz kurz eine Geschichte erzählen, bevor wir gleich in diese Überwachungskammer kommen. Muss ich eine Geschichte erzählen, weil es gibt tatsächlich, also es ist der einzige Staat der Welt, der Latein als Amtssprache hat.
Ja.
Und weil sie natürlich Dinge übersetzen müssen, auch in der heutigen Welt, gibt es natürlich kein Wort. Die alten Römer kannten keinen Hubschrauberlandeplatz, also müssen sie das übersetzen. Der heißt jetzt Portus Helicopterorum.
Es gibt ein lateinisches Wort für einen Hubschrauberlandeplatz.
Genau. Portus Helicopterorum. Und es gibt insgesamt 7 Menschen im Vatikan, das sind die Lateiner. Und die müssen alle offiziellen Texte ins Lateinische übersetzen, weil das die offizielle Amtssprache ist. Führt aber dazu, dass es ein Lexikon gibt, wo alle modernen Begriffe drin sind. Und ich habe mir das mitgenommen und ich habe auch, Pater Mario, den ich kenne, der arbeitet da drin. Und ich habe mit dem für mein Buch ein Interview geführt. Und es ist deswegen so lustig, weil wenn du dieses Lexikon durchgehst, steht da zum Beispiel drin, dass Knödel, mussten sie übersetzen und die heißen Globuli Tirolenses.
Nein, wirklich?
Doch, wirklich.
Globuli Tirolenses, das für den Tiroler Knödel quasi.
Tiroler Knödel. Oder die Pizza heißt Placenta Compressa. Also Plazenta ist ja eigentlich der Mutterkuchen. Kompressor, gepresster Mutterkuchen klingt jetzt nicht so appetitlich, aber offensichtlich heißt Plazenta auf Latein eigentlich nur Kuchen. Also das heißt, gepresster Kuchen ist die Pizza.
Und mir ist das internationale Wort lieber.
Genau. Und deswegen ist es halt so lustig, dass du solche Geschichten da erlebst. Und
ja, aber Wahnsinn. Also da gibt's wirklich quasi eigens angestellte Leute, sage ich mal, die tatsächlich.
Und ich habe ihn auch gefragt.
Begriffe in die Wahnsinn, okay.
Und sie sind im Grunde genommen auch sowas wie die Hüter der lateinischen Sprache. Also es gibt wohl ein paar Universitäten in Amerika, die sich auch professionell mit der lateinischen Sprache in der Tiefe beschäftigen. Pardon. Aber was die Kirchensprache betrifft, sind die im Grunde genommen weltweit, weil es gibt natürlich keine Muttersprachler mehr. Niemand wächst mit Latein auf.
Natürlich.
Also weiß auch niemand mehr, wie genau was zu lauten hat sozusagen, sind die dort im Vatikan, diese sieben Menschen, die Hüter der lateinischen Sprache. Und ich kenne einen von denen und der Wahnsinn. Hat mir ein Interview gegeben. Und deswegen weiß Wahnsinn. Ich, dass es dort den Geldautomaten gibt, der mit dir auf Latein spricht.
Aber was noch eine Frage dazu, was sind das für Typen? Wie kann man sich die vorstellen? Also man hat, böse gesagt, so ein bisschen von den Menschen im Vatikan auch ein Bild im Kopf. Das vielleicht jetzt, sage ich mal, nicht so, dass unserer modernen Welt entspricht. Sind diese Menschen, sage ich mal, böse gesagt, ein bisschen zurückhaltender? Sind die offen? Wie begegnen die einem?
Also den Mario, der, mit dem ich da, also der ist ein Priester, kommt, glaube ich, aus, jetzt will ich nicht lügen, Kroatien gebürtig, spricht, also er selbst behauptet von sich, glaube ich, 5 Sprachen zu sprechen. Wir haben es dann mal durchdekliniert. Es waren am Schluss, sind wir auf 12 gekommen, die er versteht, spricht, mit denen umgehen kann. Unglaublich, also ein absolutes Sprachtalent. Und der ist im persönlichen Umgang unglaublich lustig. Also wir waren auch danach, mit denen war ich einen Kaffee trinken und abends auch noch ein Bierchen trinken.
Ach ja?
Ja, wirklich total nett. Und er sagt dann aber auch, dass in dieser Lateinsektion, also diese sieben Menschen, das sind dann natürlich auch alte, was weiß ich, Professoren,
die
sind
länger,
dann, keine Ahnung, 90 Jahre alt, ich weiß es nicht genau. Und die sind wahrscheinlich jetzt anders in der Ansprache, kann ich jetzt aber nicht bewerten, weil ich die nicht kenne, aber der ist sehr...
Hört sich auch so an, eigentlich sehr lebensfroh.
Sehr nett, wirklich. Ja, wir haben sehr viel gelacht. Also es war wirklich, das war eine schöne Begegnung. Genau, aber jedenfalls, deine Frage war, wie kommt man jetzt da durch und wie sieht's da aus? Also da, wo der Geldautomat ist und wo es auch noch einen Supermarkt gibt, wo die Vatikanangestellten steuerfrei einkaufen, können zum Beispiel. Da sieht es relativ normal aus. Es ist so ein kleines Sträßchen. So, das ist jetzt nichts Besonderes. Dann gibt es natürlich diese riesenhaften vatikanischen Gärten, die wunderbar gepflegt sind. Da kann man, wenn man die vatikanischen Museen besucht, sich ein Ticket kaufen und dann auch eine Tour machen dadurch. Also da kommt man dann auch rein, wenn man dafür bezahlt. Das ist auch ganz spannend, wenn man mehr in Rom ist, kann ich das empfehlen.
Okay.
Wo man halt nicht hinkommt, ist da, wo wir hin durften. Und das ist in dem Apostolischen Palast. Also da, wo früher noch die Päpste drin gewohnt haben. Also Johannes Paul II., der polnische Jahrhundertpapst und auch Benedikt XVI., der deutsche Papst, der vor kurzem verstorben ist, die haben noch da drin residiert. Papst Franziskus jetzt wohnt nicht mehr da drin, der wohnt in so einem kleinen Hotel innerhalb des Vatikans, aber er wollte nicht mehr so feudal wohnen.
Oh, okay.
Aber er hat sein Büro noch da drin in diesem apostolischen Palast. Und als wir zu diesem Überwachungszentrum gegangen sind, hat mich Tobias erstmal mitgenommen, auch in einen riesigen Saal. Also man geht dann da durch eine, die heißt, also durch die Königstreppe, die sehr, sehr feudal ist. Darf man hochgehen?
Also das Bild,
das ist riesenhaft. Okay. Ja, wirklich. Okay. Und dann kommst du hoch und gehst in die sogenannte Sala Regia, also den Königssaal. Da haben früher die Päpste die Könige empfangen. Genauso sieht's da drin auch aus. Riesenhaft. Und das ist ganz interessant zu sehen, weil das sozusagen der Nebensaal ist zur weltbekannten Sixtinischen Kapelle. Die kennt man wo das Konklave stattfindet, der neue Papst dann immer gewählt wird mit dem weißen Rauch.
Genau. Fresko auf dem berühmten.
Genau. Und das ist ja sozusagen eine Tür daneben. Und da ist dann nochmal so ein riesenhafter Saal. In den kommt eigentlich niemand rein.
Okay.
Nur für ganz offizielle Empfänge. Und wir durften halt mit unserem Kamerateam da rein und haben da drin gedreht. Das war eine riesengroße Ehre. Und das ist wirklich fantastisch. Wow. Also man kann auch die Bilder daraus in unserem Explorer-Film sehen. Und das sind schon wirklich fantastische Bilder.
Toll.
Das war toll. Und danach hat mich Tobi dann mitgenommen in diese Überwachungszentrale. Um ehrlich zu sein, darf ich den Weg dahin jetzt nicht beschreiben. Wir sind in einen Innenhof gegangen, der heißt Damasushof. Das darf ich noch beschreiben, weil es da eine relativ interessante Begegnung gab, mit der niemand von uns gerechnet hatte, auch Tobi nicht, weil wir sind einfach mit unserem Kamerateam, Tobi und ich, da rein. Also du bist dann natürlich, wenn du unterwegs bist, hast du, also sozusagen mich vor der Kamera, dann hast du einen Gesprächspartner, den Tobias in diesem Fall, dann war noch die Ursi, unsere Redakteurin mit dabei und noch ein Kameramann und ein Tonmann, also man ist dann sozusagen zu 5, 6 da unterwegs und konnten uns da eigentlich frei bewegen und irgendwann klingelt das Handy von Tobi und er so, stopp. Und wir so, okay, was ist los? Und er so, wartet und nimmt sein Handy und sagt dann ein Wort, das ich jetzt hier auch nicht sagen darf. Aber dieses Wort war sozusagen das Passwort für einen ganz bestimmten Menschen. Und wer war dieser Mensch? Du darfst jetzt raten.
Nein, ist nicht dein Ernst. Wirklich?
Das war der Heilige Vater, tatsächlich.
Wirklich?
Ja, wir mussten dann das ausmachen, also unsere Kameras ausmachen. Standen dann da, er hat das Passwort gesagt. Also es ist für sie intern offensichtlich, für die Schweizer Garde, dann das Passwort dafür, dass der Heilige Vater dann kommt, der Papst.
Ja.
Wir haben dann gewartet, er ist in so einem kleinen Fiat 500 oder so, also der fährt ja nicht mehr in so riesenhaften Karossen, das findet er nicht angemessen. Er ist in so einem kleinen Auto dann vorbeigefahren, dann fährt er so 20 Meter an dir vorbei, der Papst vorbei, wenn du da drehst. Und das war schon eine ganz spezielle Situation. Genau.
Okay.
Und danach hat er uns dann mitgenommen in die Überwachungszentrale und da durften wir auch den Weg dorthin nicht filmen, weil das halt so ein spezieller Ort ist, der auch nicht... Also man darf nicht wissen, wo sie sich befindet.
Ja, natürlich. Nachvollziehbar.
Genau. Und wir sind dann da rein und das war natürlich für mich wahnsinnig aufregend, weil ich jetzt das Bild hatte von Illuminati.
Ja, da habe ich jetzt auch so im Kopf. Also so
und da sah es riesengroß aus. Kleiner Spoiler, aber man sieht das denn natürlich auch in unserem Film. Es ist jetzt nicht so riesig groß wie in dem Film, aber schon auch mit sehr viel Technik und Elektronik vollgestopft. Es gibt sehr viele Überwachungskameras. Wir mussten dann auch, als wir dann gedreht haben, vorher mit denen checken, was ist gerade auf dem Bildschirm zu sehen. Manche Bildschirme mussten wir jetzt auch im Nachhinein verpixeln, also unkenntlich machen, weil man nicht genau wissen darf, wo Überwachungskameras sind und wie da irgendwie das alles gecheckt wird und so. Aber das war wahnsinnig spannend, da reinzukommen. Und ich glaube, für die Zuschauerinnen und Zuschauer ist das schon auch einfach mal ein toller Einblick in eine Welt, von der man sonst einfach keine Ahnung hat.
Vor allem auch der Kontrast. Also wenn ich jetzt so den Weg mit dir lang gehe, zuerst quasi, sag ich mal, durch die Straßen, wo man sagen würde, ist alles normal, in den Saal, der unglaublich pompös erscheint, wie du ihn beschreibst, und dann in einen Raum, wo dann wahrscheinlich Monitore, Computer und quasi, also so wie man sich's vorstellt, alles, sage ich mal, so Tür an Tür oder wenige hundert Meter entfernt. Wahnsinn!
Ja, also das hat wirklich Spaß gemacht und am Schluss haben sie mir dann sozusagen als Abschiedsgeschenk noch das hier mitgegeben als Erinnerung an diesen wirklich außergewöhnlichen Besuch. Also das war eine sehr, sehr, sehr besondere Begegnung da, muss ich sagen. Übrigens, wenn man aber auch, und das nur ganz nebenbei, und das kommt jetzt nicht in unserem Film vor, aber was ich noch jedem empfehlen kann, der nach Rom kommt, es gibt... du warst ja da, also im Petersdom,
gibt es sozusagen
die eine Ebene, wenn man reingeht in den Dom, da wo alle Leute spazieren gehen sozusagen.
Also,
oder?
So der Hauptbereich quasi.
Dann gibt es noch eine Etage tiefer, da sind noch ein paar Papstgräber, da kann man auch runter.
Ja, ich erinnere mich dran, da gibt es so eine Treppe, so eine Wendeltreppe oder irgendwie so.
St. Andreas Pfeiler heißt das, genau, und da kann man dann runtergehen, ist eine Etage tiefer, das sind dann vielleicht nochmal 3-4 Meter tiefer. Und dann gibt's aber noch eine Etage tiefer. Und das ist wirklich faszinierend. Das ist eine alte Nekropole. Das bedeutet übersetzt Totenstadt. Und dieser ist insgesamt, ich glaube, 15 Meter unter dem heutigen Bodenniveau der Petersbasilika. Da kommen pro Tag ungefähr nur 100 Menschen rein in Gruppen von 15 Leuten. Also man muss sich relativ frühzeitig da anmelden. Das ist deswegen reglementiert, weil die Atemluft natürlich was mit dem Mikroklima da unten drin macht. Das Spannende ist, dass da erst 1950, glaube ich, also relativ nah an unserem Lebensalter, wurde das erst wieder entdeckt, dass es das da unten auch überhaupt gab. Also eine Totenstadt unterhalb des Petersdoms.
Wie kann man sich die vorstellen?
Diese Straße, auf der man geht, die ist aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert, also ungefähr 1800 oder 1900 Jahre alt. So.
Wow,
und auf der kannst du sozusagen heute noch spazieren. Das war damals das Straßenniveau.
Wow.
Da muss man sich vorstellen, also 15 Meter unter. Ist wie so eine, die ganze Stadt ist wie eine Lasagne aufgebaut. Ganz viele verschiedene Ebenen übereinander.
Schöner Vergleich.
Und du gehst da durch und es wurden, glaube ich, insgesamt 70 Meter freigelegt. Das war alles mit Schutt zu. Und du gehst da drunter her und es sind 22 Mausoleen, also alte Totenhäuser.
Ich habe gerade irgendwas im Kopf, irgendwas klingelt da bei mir. Kommt das nicht auch im Film Illuminati vor?
Die sind auch in dem Film dort unten. Du hast vollkommen recht.
Irgendwie habe ich da gerade was im Kopf. Irgendwie kam das im Film auch vor.
Genau, und da kann man tatsächlich reingehen. Also wie gesagt, man muss sich vorher anmelden, kostet glaube ich 10 € pro Person ungefähr.
Okay.
Aber es ist ein unglaublicher Gang durch die Geschichte und du kommst dann zu dem Ort, der als das Petrusgrab verehrt wird. Petrus ist ja sozusagen der erste Papst gewesen, also der heilige Petrus. Man vermutet da das Grab, ob der jetzt da liegt oder nicht, weiß ich nicht, will ich auch nicht bewerten, aber jedenfalls gibt es dort den Ort, der als das Grab verehrt wird. Mhm. Und das Verrückte ist, es gibt halt dieses alte, dieses Steingrab sozusagen unten und tief unter der Erde. Und wenn du dann oben guckst, die ganze Pracht, und das sind 136,5 Wahnsinn. Meter bis oben zur Spitze.
136 Meter?
Ja, oben bis zur Spitze der Kuppel, der Peterskuppel. Und das ist eine gerade Linie von unten vom Grab des Petrus bis zur Kuppel.
Wirklich genau,
genau darunter. Kippen.
Ach, Wahnsinn, okay.
Und man versteht eigentlich sozusagen den Vatikan, das Papsttum nicht, ohne eigentlich unten diesen Ort besucht zu haben. Und deswegen ist das unglaublich spannend, unten zu sein. Und das ist auch das ist ein sehr besonderer Tipp, den ich jedem mitgeben möchte, der mal nach Rom kommt. Also die Scavi heißt Ausgrabung, die Nekropole darunter. Nicht verpassen.
Aber die Tür ist nicht ganz verschlossen. Da kommt man tatsächlich
auch.
Da kommt man rein.
Okay. Genau. Wir haben ja eben geredet über das Völkerrechtssubjekt.
Ja, genau. Immer noch viele Fragezeichen in meinem Kopf.
Genau. Du weißt ja, dass es diese eine Tür gibt mit dem Schlüsselloch.
Eine Tür mit, ja,
das weltbekannte Schlüsselloch, das ist oben auf einem Berg von Rom, auf einem der sieben Hügel, und es gibt ein Schlüsselloch und die Leute stehen sich stundenlang den Löcher in den Bauch, um einmal durch dieses Schlüsselloch gucken zu können.
Das gestehen, ich kenne es leider nicht. Das wäre jetzt ein bisschen unangenehm.
Aber wenn du wieder in Rom bist, musst du unbedingt dorthin. Dieses Schlüsselloch ist von außen, das ist eigentlich so eine grüne Tür, lackiert und rund um dieses Schlüsselloch total abgewetzt, weil die Leute dann natürlich so davor stellen mit ihren Kameras, mit ihren iPhones versuchen oder irgendwie dann ein Foto durchzuschießen. Weil das Besondere an diesem Ausblick ist, dass du genau, wenn du durch dieses Schlüsselloch guckst, hinten die Kuppel des Petersdoms, über die wir gerade gesprochen haben, sozusagen in einer Allee von Bäumen exakt im Zentrum von diesem Schlüsselloch siehst. Und das Verrückte an dieser Stelle ist, dass du draußen, wenn du guckst, befindest du dich in Italien. Also da, wo du stehst, ist Italien. Da, wo du durchguckst sozusagen, also durch diese Allee, das ist dahinter der Malteserorden. Also das, was Malteserorden ist ein Völkerrechtssubjekt und damit nicht richtig Italien. Und da guckst du durch und guckst hinten auf die Peterskuppel. Und das ist ja auch nicht richtig Italien, weil es der Vatikan ist. Ja, also im Grunde genommen hast du sowas wie in Anführungsstrichen den Dreiländerblick mit einem einzigen Augenblick. Und deswegen, dafür stellen sich die Menschen da sehr, sehr lange an und kommen eigentlich niemals an dieser Tür vorbei. Jetzt war natürlich unsere Mission für den Galileo Explorer, Türen zu öffnen. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir konnten diese Tür öffnen und ich durfte dann da drin ein Interview drehen.
Okay.
Und das war wahnsinnig spannend, da drin zu sein, weil da gibt es noch so eine Magistralvilla und das ist also alles sehr hochherrschaftlich. Und das ist ein ganz besonderer Ort.
Erklär uns mal über diesen Ort ein bisschen, auf Malteserorden. Und ich habe es immer noch nicht so ganz kapiert. Völkerrechtssubjekt. Was heißt denn das eigentlich, Völkerrechtssubjekt? Wie kann man das erklären?
Also jetzt am Beispiel des Vatikan.
Ja.
Es gibt den Vatikan als Land.
Ja.
Und es ist auch sozusagen, das Land heißt Stadt der Vatikanstaat. Oder das ist die Vatikanstadt ist ein eigenes Land, ist nur so groß wie eine Stadt.
Genau. Ja.
Aber diese Stadt repräsentiert den Papst zum Beispiel nicht bei den Vereinten Nationen. Das ist ein eigenes Subjekt, ein gedachtes Subjekt sozusagen.
Ja, okay.
Und das nennt man Völkerrechtssubjekt.
Ich verstehe.
Genau.
Okay, ungefähr kann ich es ungefähr nachvollziehen. Das ist ein bisschen ein theoretisches Konstrukt, aber
mit praktischen Auswirkungen auch.
Okay.
Weil zum Beispiel auch die Malteser, und das ist auch ein spannendes Thema, dadurch, dass sie ein Völkerrechtssubjekt sind, auch ihre eigenen Briefmarken zum Beispiel rausgeben dürfen. Oder sie können auch diplomatische
Beziehungen
mit anderen Ländern aufbauen.
Verstehe. Also der Malteserorden gehört gar nicht zum Vatikan.
Nee, genau, das sind
also
zwei
unabhängige Institutionen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt korrekt sagt.
Genau.
Subjekte hört sich so seltsam an, aber ich verstehe. Okay.
Genau, aber der Papst ist natürlich am Ende des Tages schon noch der Oberboss sozusagen.
Auch des Malteserordens.
Auch des Malteserordens hat da gerade auch noch was bestimmt in der Führung sozusagen. Aber eigentlich sind das getrennte Entitäten. Und das Verrückte ist, dass, was ich eben gesagt habe, dass der Malteserorden auch seine eigenen Briefmarken rausbringen darf und sein eigenes Postwesen betreiben darf. Und das machen sie auch. Und es gibt, und das ist die lustige Geschichte, ich nenne das das kleinste und versteckteste Postamt der Welt. Und es befindet sich in Rom. Und niemand weiß, wo es ist. Außer man weiß, wo es ist.
Du weißt es.
Ich weiß es. Und es ist, wenn man unterwegs ist, die heißt Via Condotti und die geht auf diese weltberühmte spanische Treppe zu.
Ja,
ich
ja.
weiß nicht, ob du das vor Augen hast. Das ist so eine
die spanische Treppe habe ich natürlich vor Augen. Die genau. Via Condotti jetzt weniger.
Das ist die so. Große Straße, die genau darauf zuführt. Also okay. Das ist eine Längsachse sozusagen.
Ja. Ich ungefähr, ja. Alle meine Erinnerungen sind lang her, aber...
Genau, und an dieser Via Condotti gibt es die ganzen Porsche-Geschäfte, also da kannst du, weiß ich, Gucci, Prada kaufen und so weiter. Und da ist aber auch der Hauptsitz des Malteserordens. Vorne kommt man nicht rein. Wenn man hinten geht, sozusagen in die Hintertür, ist da eine Tagesklinik, die betreiben. Also da kannst du dich, wenn du gesundheitliche Probleme hast, behandeln lassen. Wenn du noch ein Stockwerk höher gehst von dieser Tagesklinik, also das muss man wirklich wissen, dass das da ist, stehst du auf einmal vor einem Schreibtisch. Und an diesem Schreibtisch sitzt Fausto, ein wahnsinnig netter Italiener, sehr, sehr nett. Und der hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als da zu sitzen. Und er ist der einzige Postbeamte.
Das ist quasi ein Postamt?
Das ist das Postamt. Das besteht aus einem einzigen Schreibtisch. Und der einzige Postbeamte ist Fausto, der da sitzt. Und den einzigen Briefkasten, den es gibt, der ist rechts neben ihm, ist ein roter Briefkasten. Es gibt nur Fausto und den Briefkasten.
Aber also weil es klingt so ein bisschen skurril jetzt auf den ersten Blick.
Ja, voll.
Oder aufs erste Hinhören. Braucht der Malteserorden eigentlich ein eigenes Postamt? Weil es klingt ja jetzt nicht so, als ob da ganz viele Touristen vorbeikommen, die da alle eine Postkarte losschicken wollen.
Sie möchten das ein bisschen fördern, weil sie natürlich dadurch auch ein bisschen Geld generieren.
Verstehe.
Für ihre sozialen, also man kennt auch in Deutschland den Malteser Hilfsdienst, das heißt, die machen sehr gute Arbeit.
Ja.
Das heißt, wenn man da hingeht und eine Postkarte kauft und eine Briefmarke kauft vom Malteserorden, tut man damit auch was für einen guten Zweck. Und das Verrückte ist, dass es...
Aber komme ich da als Tourist hin? Also das ist jetzt nicht quasi im Malteserorden, sondern in der Via Condotti, Tagesklinik.
Rückseite. Tagesklinik.
Erster Stock hoch?
Erster Stock ist die Tagesklinik, okay. Zweiter Stock sitzt Fausto.
Alles klar.
Genau, und du gehst unten hin und sagst, du würdest gerne zum Postamt, Poste Magistrali, und dann sagt er, okay, zweiter Stock, und du gehst hoch und dann sitzt
Aber ich darf jetzt, wenn ich da jetzt eine Briefmarke kaufe, angenommen, ich habe jetzt wirklich eine Postkarte gekauft von Rom, da eine Briefmarke, ich kann es dann auch nur in diesem Briefkasten einwerfen und nicht bei der italienischen Post, oder?
Genau.
Also, okay.
Das geht nur bei Fausto, bei der Poste Magistrali. Aber das Interessante ist, dass die...
Haben die wirklich ein eigenes Postsystem dann? Also mein erster Gedanke wäre so, naja, wenn ihr nur einen Briefkasten habt, kommt das denn auch da an, wo ich's hinschicken will?
Also sie haben ein Abkommen mit der italienischen Post.
Okay.
Das heißt, wenn das da abgestempelt wurde von Fausto, das ist der Einzige, der abstempelt, dann geben die das, weil sie ein Abkommen haben mit der italienischen Post, dann in das sozusagen weltweite Postsystem. Sie sind aber kein Teil die heißt, glaube ich, Worldwide Post Union oder sowas. Da sind sie nicht Mitglied. Bedeutet aber auch auf der anderen Seite, dass du von dort aus nicht überall hin Postkarten verschicken kannst, Briefe oder Pakete. Mhm. Und das Verrückte ist, dass das eigentlich nur dahin geht mit Ländern, wo sie diplomatische Beziehungen haben. Offensichtlich sehr viel zum Beispiel in Afrika. Das heißt, du kannst in Kongo, nach Nigeria, du kannst in die Mongolei schicken, du kannst auf die Seychellen schicken, nach Kuba, keine Ahnung. Du bist ja Österreicher gebürtig, du kannst nach Österreich verschicken, nicht nach Deutschland, interessanterweise, weil sie da noch kein Postabkommen haben. Das wollen sie ein bisschen ändern. Aber das ist halt eigentlich das Skurrile an dieser Geschichte. Ich habe dann sowohl aus Privatinteresse als auch, als ich für mein Buch recherchiert habe, als jetzt auch für unseren Film, habe ich dann Postkarten verschickt. Ja. Also die kommen wirklich an.
Auch nach Deutschland.
Nee, nach Deutschland nicht.
Ach so, Ich habe
einen Freund von mir, der bei Puls 4, unserem Nachrichtensender in Österreich, der jetzt auch zu ProSieben.1 gehört, dem habe ich eine Postkarte geschickt, ist angekommen, er hat sich sehr gefreut. Er wusste weder, dass der Malteserorden einen Postservice besitzt sozusagen, noch hat er jemals so eine Briefmarke gesehen natürlich, und die Geschichte vom kleinsten und verstecktesten Postamt der Welt kannte er auch nicht.
Ja, da muss man schon, das muss man schon wissen. Aber schön. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mal wieder in Rom wäre, ich würde da hingehen, einfach weil ich es wissen will und Fausto sehen will.
Und er ist unfassbar nett, wirklich. Ja, ich war jetzt auch danach, Also er sagt mir, ich weiß, ein paar Mal schon dann nach unserem Dreh auch nochmal da und er ist so unfassbar nett und umarmt mich und freut sich und sagt, jetzt kommen auch noch mehr Leute dann manchmal auch mit dem Buch in der Hand und kommen dann dahin und also er ist selig da oben und das ist ein wahnsinnig netter Typ. Also jeder, der nach Rom kommt, das kann ich wirklich nur empfehlen.
Aber hat er denn viel zu tun? Wahrscheinlich nicht, oder? Vielleicht jetzt ein paar mehr Leute. Also quasi alle, die diesen Podcast hören und mal nach Rom fahren, besucht Fausto.
Also ich glaube, es ist bislang kein Knochenjob.
Ich verstehe.
Kann sich vielleicht ändern.
Ich bin fast ein bisschen neidisch. Manchmal könnte ich es mir ein bisschen ruhiger auch hin und wieder angehen lassen. Aber anderes Thema.
Genau. Dann haben wir noch eine andere Tür durchschritten, die ich auch nur jedem empfehlen kann. Die kann auch jeder Normalsterbliche sozusagen durchschreiten. Okay. Davon wusste ich, obwohl ich schon relativ oft in Rom war, bis vor kurzem nicht, dass man da rein durfte. Also ich hatte davon gehört, du kennst Kaiser Nero vom Namen her.
Ja.
Da gibt's einen Film mit Peter Ustinov, der steht da und spielt eine Laute und Rom brennt. Also 64 nach Christus gab's einen großen Brand in Rom. Also die Hälfte von Rom ist verbrannt. Tagelang hat dieses Feuer gewütet. Und alle haben gesagt, dieser verrückte Nero, dieser verrückte Kaiser, hat Rom angezündet. Ob er es gemacht hat oder nicht, streiten sich die Historiker heute noch. Es ist eine Legende, die sich 2000 Jahre gehalten hat. Genau. Ja. Was aber tatsächlich keine Legende ist, wo man aber lange dachte, dass es eine Legende sei, ist die Domus Aurea für alle Lateiner unter uns. Domus Aurea heißt goldenes Haus.
Und danke, ich bin keiner der Lateiner. Ich habe mich ja schon geoutet.
Und dieses goldene Haus, man wusste das wirklich jahrhundertelang nicht, ob es das gibt oder ob es nur eine Legende ist. Dann gab es irgendwann im Mittelalter ist ein junger Mann mal über einen Hügel gelaufen und ist in ein Loch reingefallen und dachte sich, ups, was ist denn das für ein komisches Loch? Hat dann geguckt, hat sich weiter runter, also hat dann irgendwie Feuer gemacht und hat dann gesehen, wow, hier sind aber groteske, komische Malereien. Das ist denn das? Hat er sich gefragt. Dann haben sich immer auch Künstler der Zeit runtergelassen und haben gesagt, wow, was ist denn das? Alle haben gedacht, wie grotesk ist das eigentlich? Und tatsächlich das, was sie da gesehen haben. Und man kennt das, unser Wort grotesk, und es gibt aber auch eine Kunstform der Groteske.
Okay.
Kommt tatsächlich vom Wortstamm her aus dieser Grotte, in die dieser Typ gefallen war. Also daher kommt das Wort Groteske und grotesk kommt von Grotte und zwar genau da, wo wir jetzt drüber reden, von diesem goldenen Haus. Man hat dann im Nachgang hat man diesen Schutt entfernt und hat dann gesehen, dass es dieses goldene Haus des Nero wirklich gab. Und
das ist erwiesenermaßen quasi das Haus des Nero.
Des Nero gewesen. Und jetzt kommt's. Haus ist eine absolute Untertreibung. Denn das Haus des Nero, du kennst das Kolosseum natürlich.
Ja.
Und das Kolosseum ist schon, wie der Name auch sagt, sehr kolossal und sehr groß. Du musst dir jetzt vorstellen, dass das goldene Haus des Nero nicht doppelt so groß war.
Was?
Nicht dreifach so groß war, nicht zehnfach so groß war, sondern 25 Mal so groß war wie das heutige Kolosseum. Und zwar da, wo das heutige Kolosseum sich befindet, war ein riesenhafter Bereich über drei Hügel Roms hat sich dieses goldene Haus befunden.
Haus ist untertrieben. Aber sowas von. Haus ist da weit entfernt von.
Ein absoluter Palast. Und da, interessanterweise, wo sich heute das Kolosseum befindet, was man sieht, da war damals ein riesengroßer See als Teil dieses großen Komplexes. Und auf diesem See sind damals auch Schlachtschiffe gesegelt. Das war alles Teil dieses goldenen Hauses. Unfassbar. Es ist 2000 Jahre alt und man hat es ausgegraben. Es war jahrelang dann geschlossen, weil irgendwie wieder Teile runtergekracht sind. Man konnte als Tourist nicht es war nicht sehr frei für Touristen. Jetzt ich glaube 10 Jahren oder sowas ist es. Also man muss einen Helm tragen, aber man kommt rein und man muss
führen. Es liegt also nach wie vor noch unter der Erde.
Es ist alles unter der Erde. Okay. Genau. Darüber sind die
Der Lasagne von Rom.
Genau, weil darüber sind die Trajanstermen gebaut worden. Unten hat man das alles aufgefüllt mit Schutt, um das sozusagen
zu stabilisieren.
Zu stabilisieren. Ja. Man war aber natürlich so wahnsinnig neugierig, was sich da unten drin befindet, hat dann diesen ganzen Schutt rausgebuddelt, hat diese ganzen grotesken Figuren, also groteske bedeutet, man, das waren Figuren gemalt an den Wänden, die, was weiß ich, einen Menschenkopf hatten und Flügel von Vögeln und der Körper war ein großes Blatt oder sowas, also eine große Mixed-Form. Vor 2000 Jahren hat man das entwickelt und man kann heutzutage in diesen Palast des Nero reingehen, in einige Räume, die freigelegt wurden. Das sind riesige Höhlen, Tonnengewölbe.
Ja, ja.
Und man geht da durch und kann das eigentlich gar nicht fassen, wie riesenhaft das Ganze ist.
Okay.
Und das ist unglaublich spannend. Und jetzt kommt's. Man kann sich, weil das natürlich einfach so absurd ist da unten alles. Also man befindet sich jetzt unterhalb der Erde.
Ja.
Es ist riesenhaft und du denkst, what? Hier hat früher irgendwie der Kaiser gelebt und dann ich habe mit der Chefarchäologin gesprochen, die mich dann auch da durchgeführt hat und sie hat gesagt, ja, hier hat der Kaiser gelebt auf der einen Seite, aber manche Räume und manche Gänge waren nur für die Sklaven und für die Bediensteten gedacht, damit der Kaiser niemals irgendeinem Bediensteten begegnen musste, sozusagen.
Okay, so. Okay.
Man geht da durch und in einem Raum haben sie es wirklich fantastisch geregelt, dass du diese alte Pracht der Domus Aurea, man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, wie es damals ausgesehen hat.
Es wirkt total...
Ist surreal.
Ja.
Und du setzt dir eine VR-Brille auf und mit dieser VR-Brille siehst du vorher halt noch vor dir eigentlich diesen ganzen Schutthaufen an einer Stelle und sie machen, also mit dieser VR-Brille lassen sie die alte Pracht wieder auferstehen und du siehst vor dir halt diesen riesigen See mit den Schlachtschiffen da drauf und du siehst die Pracht und den Marmor und Mosaiken und keine Ahnung. Das ist absolut faszinierend.
Ach toll.
Also das lohnt sich, das lohnt sich wirklich. Das haben wir auch gedreht, gefilmt. Man sieht auch in unserem Film sowohl, wie es heute aussieht, als auch wie es damals war. Und ein ganz besonderer Raum, das fand ich auch wirklich faszinierend, war ein Raum, in dem der Verrückte oder vielleicht gar nicht so Verrückte, man weiß es nicht genau, Kaiser Nero, der Herrscher über ein Weltreich war, seine Gäste begrüßt hat. Das ist ich glaube, es ist oktagonal, also eigentlich achteckig, aber es sieht ein bisschen rund aus. Mhm. Es hat oben ein Loch in der Decke, es hat ein Tonnengewölbe und oben war ein Loch drin, so ungefähr wie man das vom Pantheon auch kennt in Rom.
So, genau. Das hatte ich jetzt im Kopf,
Und dann gibt's eine Stelle in diesem Raum, wo du siehst, dass, und sie machen das mit einer Projektion von einem, also damals war ein Wasserfall da, also es ist Wasser runtergeschossen durch eine Wasserrinne. Unterhalb dieser Wasserrinne war ein großer Stein. Den kann man auch heute noch sehen. Also du siehst heute noch diese Wasserrinne.
Ja.
Darunter war ein Stein. Und das Prinzip war damals, dass wirklich Wasser darunter geschossen kam, auf diesen Stein traf, natürlich dann zerstäubt ist sozusagen und einen Sprühnebel gebildet hat. Das war deswegen so, weil es ein Special Effekt sein sollte, den sich Kaiser Nero ausgedacht hat. Er hat nämlich dann zu einer ganz bestimmten Tageszeit oben durch dieses Loch kam Sonne rein, ist auf diesen Sprühnebel getroffen und hat einen künstlichen Regenbogen gebildet. Das heißt, der junge Kaiser Nero stand da, der Herrscher über ein Weltreich, eingehüllt in einen künstlichen Regenbogen und hat seine Gäste begrüßt.
Also es ist schon...
das hat Style, oder?
Ja, das hat Style. Es ist aber auch ein bisschen, ich sage es einfach mal, überdrüber. Also wenn ich jetzt diesen Palast, wie du ihn gerade schon beschreibst, 25 Mal größer als das Kolosseum und dann einen Raum mit einem eigenen Regenbogen...
Genau.
Also da scheint schon ein spezieller Typ gewesen zu sein.
Es gab übrigens auch oben dann noch also die Decke war verkleidet mit Elfenbein und darauf war der Sternenhimmel abgebildet und Sklaven mussten rund um die Uhr diesen Sternenhimmel in Bewegung halten. Also das,
ach,
dann,
das auch noch.
Und dann wurde auch noch, ich glaube, es wurde auch noch Parfum versprüht und sie haben dann auch noch zwischendurch auch noch Rosenblätter. So. Also, das ist 2000 Jahre
Wahnsinn,
her. Aber
Wahnsinn.
Das Verrückte ist, dass man das heute tatsächlich auch, also ich stand an der Stelle, wo damals Nero stand, im Regenbogen sozusagen. Und das kannst du heute machen, wenn du eine Führung machst. Und Menschen, mit denen ich spreche, die auch schon oft in Rom waren, wissen davon nichts, dass es diesen Ort überhaupt gibt.
Ich habe noch nie davon gehört. Ich habe wirklich vor dir noch nicht davon gehört.
Mhm.
Wahnsinn. Vor allem auf die schöne Kombination, sage ich mal, sehr historisch, aber dann auch mit den VR-Brillen. Also eigentlich eine tolle Kombi. Hört sich wirklich spannend an.
Genau. Und die letzte Geschichte, die ich dir noch erzählen möchte, zum Thema Altes und Neues, die auch ein bisschen was mit dem Vatikan zu tun hat. die ist Filippo Sorcinelli. Der Name sagt jetzt wahrscheinlich nichts.
Nein.
Aber alle, die jetzt zu Hause zuhören, und du kannst das später auch nochmal machen, geht mal auf Instagram.
Ah, doch.
Weil wenn man auf Instagram diesen Namen eingibt, Filippo Sorcinelli, dann sieht man einen, ich beschreibe den jetzt mal, einen, der ist vielleicht Mitte 40 oder sowas, hat eine Glatze, hat einen Hipsterbart, also einen sehr expliziten schwarzen Bart, hat runde, silberne Ohrringe. Und ist ansonsten halbnackt, eigentlich nur im Internet, so, und hat auf seinem Körper, also ich finde es wirklich sehr cool, sehr coole Linien tätowiert, und zeigt sich eigentlich jeden Tag, also eine Hose hat er an, ansonsten ist er sehr, sehr nackt. Und du würdest denken, okay, was könnte dieser Mann beruflich machen? Ist der DJ, ist der, keine Ahnung, Künstler, irgendwas, so. Um es kurz zu machen, er ist der Schneider des Papstes. Das heißt, er hat sowohl für Papst Benedikt XVI., der jetzt gestorben ist, als auch für Papst Franziskus, den amtierenden Papst, also für den hat er das erste Kleidungsstück, mit dem er sich in der Öffentlichkeit gezeigt hat, oder bei der ersten Messe sich gezeigt hat, das hat Filippo Sorcinelli, der nämlich ein Schneider ist, der hat das für den gemacht. Und das ist natürlich eine absolut crazy Kombi.
Crazy. Eigentlich hört sich so, ist er ein Künstlertyp. Und dann quasi eigentlich diese sehr traditionellen Gewänder auch für den Papst. Ich meine, Entschuldigung, da erwartet man jetzt nicht zwingend einen Schneider dahinter, der ja very Instagrammable ist, nennen wir es mal, wie so ist. Wahnsinn.
Unbedingt. Und es ist, es ist wahnsinnig spannend, den zu treffen, weil er dir sagt, auf der einen Seite ist er ein Künstler, also er ist nicht ein Schneider im eigentlichen Sinne, der spielt auch Orgel.
Ach,
und
okay.
Ja, und hat also hat Kirchenmusik studiert vorher, und fühlt sich aber auch in der Kirche beheimatet, aber sagt, dass es auch seine künstlerische Freiheit ist, sich halbnackt im Internet zu zeigen. Das ist halt er ist Künstler.
Wahnsinn,
und so.
Wahnsinn.
Und diese, also mit dem zu sprechen und den zu treffen, und auch das kann jeder tun. Man kann diese, also sozusagen einigermaßen verschlossene Tür, wenn man weiß, wo sie ist, ist sie gar nicht mehr verschlossen. Man kann ihn treffen, ja, in seinem Laden, okay, und mit ihm sprechen. Er hat auch preisgekrönte Parfums, ist irgendwie auf Weihrauchbasis und so. Das riecht wirklich toll.
Also Parfums auf Weihrauchbasis riecht toll, wirklich?
Nein, ernsthaft.
Uff, okay. Okay.
Er hat mir eins geschenkt. Ich habe es jetzt heute nicht, sonst würdest du es riechen wahrscheinlich. Aber das ist schon einfach als Typ ist der wahnsinnig speziell.
Spannender Mensch.
Genau.
Spannender Mensch.
Genau. Und so haben wir ganz viele verschiedene Geschichten erlebt und Türen durchschritten, die man sonst wahrscheinlich so nicht durchschreiten würde.
Ich habe gerade ein bisschen Lust, wieder mal nach Rom zu fahren. Also das sind so schöne, ja, auch genau die Sachen, die man eben nicht kennt, das Postamt, also Fausto ist mir gerade total in Erinnerung geblieben. Schön, ich hätte jetzt tatsächlich mal wieder Lust nach Rom. Ich hoffe, es klappt wieder mal demnächst.
Unbedingt, ich habe noch 3 Fragen für dich.
Ja, ich wollte gerade versuchen, irgendwie eine Überleitung hinzufinden. Aber ja, am Ende unserer Podcasts bitte ich ja immer unsere Gäste quasi noch 3 Fragen mitzubringen an mich. Stefan schaut mich schon so an, so jetzt kommt's aber, ob du gut aufgepasst hast. Ich habe ein bisschen Angst, aber okay. Schieß los.
Wie heißt dieser prachtvolle Saal, der sich neben der Sixtinischen Kapelle befindet im Apostolischen Palast?
Sala Reggio.
Reggia?
Reggia.
Bravo!
Okay.
Sehr gut. Wie heißt der Papstschneider mit Vornamen?
Filippo.
Sehr gut.
Was habe ich noch für eine Frage? Okay, jetzt überlegst du dir eine extra schwere Frage hinten raus,
oder? Okay. Nee, zum Schluss gibt's einen No-Brainer. Was sieht man durch das Schlüsselloch da oben?
Die Kuppel des Vatikans.
Genau, des Petersdoms. Oh,
des Petersdoms.
Lass mich Nachfrage.
Achso, noch eine Frage. Oh, ich dachte, ich habe schon richtig.
Okay. Wie hoch ist sie?
Von der Nekropole aus waren es, glaube ich, 126 Meter.
136,5. Sehr
also,
gut.
Lassen wir es trotzdem gelten.
Unbedingt.
Hab ich 3 richtig?
Unbedingt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank.
Ich freue mich. Vielen, vielen Dank dir, Stefan.
Danke dir.
Und nächste Woche nimmt euch übrigens Christoph Karasch dann mit nach Israel. Und zwar nicht nach Jerusalem und nicht nach Tel Aviv, sondern in eine Stadt, in der angeblich die glücklichsten Menschen der Welt leben sollen. Und das trotz oder vielleicht auch dank 10 Verboten. Wie das alles zusammenhängt, nächste Woche dann mehr bei Mission Wissen weltweit.